Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Und mein Gast ist ein Mann, der dafür, dass er schon über 5300 Jahre tot ist, noch ziemlich lebendig aussieht. Zu Gast ist der Mann aus dem Eis, Ötzi höchstpersönlich alias Jürgen Vogel.
Hallo.
Ganz herzlich willkommen.
Hi, ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Erstmal mein Kompliment. Sie sehen mit gestutztem Bart und ohne Zottelhaare deutlich jünger aus.
Dankeschön.
Spaß beiseite. Das war ein gigantischer Film, den Sie da gemacht haben. Ich hatte, als ich den Film gesehen habe, ich durfte ihn in der Journalistenvorschau sehen, gedacht, so einen Film, den bekommen als Schauspieler wahrscheinlich nur einmal im Leben angeboten. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist auf jeden Fall so, dass es was wirklich, wirklich Besonderes ist und dass man das natürlich auch merkt, wenn man so ein Buch bekommt und liest, dann wittert man auch schon, dass man sagt, okay, so ein Film wird einfach nicht andauernd gedreht. Das ist ja kein normaler Krimi oder sonst irgendwas, sondern es ist ein Film, wo du echt andere Dinge machst, als du es sonst tust. Also du hast weder diese normalen Dialogszenen oder Monologe oder so, auch einen anderen Plot. Du bist hier dabei, sozusagen wirklich so eine kleine Reise mit einer Person zu machen, die es mal gegeben hat, wo du wahnsinnig viele Möglichkeiten hast. Ja, du auch eine große Freiheit im Grunde genommen, dadurch, dass die Szenen ja nicht so festgelegt sind, was du da jetzt sagen musst, und dann kommt der Satz und der Satz. Und
die Sprache spielt so gut wie keine Rolle im Film.
Das ist echt sehr, sehr selten.
Dafür die Mimik, die Gestik umso mehr. Alles ist auf sie konzentriert. Man sieht ständig ihr Gesicht in Großaufnahme, sieht sie ja wütend, sieht sie traurig, in völliger Verzweiflung, aufgelöst, fertig, einfach psychisch fertig und physisch fertig. Die anderen Schauspieler spielen eher untergeordnete Rollen. Wie war das so, fast ohne Gegenüber zu spielen?
Natürlich habe ich gemerkt, oh Gott, da ist ganz schön viel von mir auch abhängig irgendwie so. Und das ist einfach auch eine Herausforderung, ne? Zu wissen, man hat jetzt keine wahnsinnig großen Dialogszenen und du musst die Leute versuchen mit reinzuziehen in die Geschichte, dass sie dieser Figur folgen und Empathie entwickeln und so. Das war eine Herausforderung, das war auch nicht leicht und so, aber ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt dann doch.
War das für Sie das Schwierigste an dem Film?
Ja, das war schon schwierig. Also das fand ich schwierig, den Bogen sozusagen zu bauen, wo sich die Figur befindet und die Leute da teilhaben, dran zu lassen, ohne dass man auch nur ein Wort sagt.
Weil Sie sind ansonsten, glaube ich, auch eher ein Teamplayer, der gerne im Team arbeitet.
Ja, ich liebe das. Ich liebe das natürlich auch mit anderen Schauspielern zu spielen. Und also es gibt so viele tolle Leute und das habe ich mich immer auch sehr gefreut, wenn die kamen. Aber letztendlich da war das schon viel auf meinen Schultern.
Sie waren viel alleine.
Ja, das stimmt.
Wir werden jetzt gleich noch ganz intensiv über Ihre Rolle als Ötzi sprechen, über den ungewöhnlichen Film, den Sie da gemacht haben. Wir wollen Sie den Leuten aber auch als Mensch, Jürgen Vogel, ein bisschen näher kennenlernen. Ich habe jetzt mal ein paar Satzanfänge für Sie vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Okay, ich versuch's.
Mit Ötzi habe ich gemein.
Dass ich, glaube ich, wahnsinnig hartnäckig und ehrgeizig sein kann. Und das ist Ötzi sicherlich auch gewesen.
Von Ötzi unterscheidet mich?
Dass ich leider nicht so lange Haare habe wie die Figur im Original. Also wie unsere Figur. Und Ötzi hat auch wirklich noch Haare. Da gehe ich ein bisschen leerer aus.
Gewalt ist für mich?
Naja, das ist relativ. Gewalt kann ein Mittel sein, auch was man manchmal einsetzen muss, um entweder zu überleben, wenn man in so einer Situation ist. Und
bei Ötzi
war es sicherlich so. Insofern kann einem das auch ermöglichen, dass man überlebt.
Meine Vorbilder als Schauspieler sind?
Ja, waren, sage ich mal, immer Robert De Niro, Al Pacino. Das sind schon Leute, die mich auf jeden Fall am Anfang meiner Zeit sehr geprägt haben.
An meinem Ziehvater Richie Müller finde ich großartig.
Ach alles, Richie ist schon ein toller Typ einfach und hat mir einfach wahnsinnig viel beigebracht. In der Zeit, wo ein junger Mann ja auch so eine männliche Prägung braucht, hat Richie mir die auch gegeben.
Über den roten Teppich zu gehen?
Es ist manchmal eine Pflicht und ein Muss und gehört dazu, manchmal auch einen Film eben zu promoten und zu verkaufen. Ist jetzt nicht mein Zuhause.
Erfolg ist für mich?
Insofern wichtig, damit das, weil es einem helfen kann, bestimmte Geschichten auch zu erzählen. Also, weißt du, wenn ich keinen Erfolg hätte, dann wäre es vielleicht auch schwieriger, bestimmte Filme zu drehen und zu produzieren. Und deswegen kann das auch, ist es natürlich toll, wenn Menschen das auch gucken, was man macht.
Ich habe mir mal eine Fliege aus Klopapier gebastelt, weil.
Weil ich beim Bayerischen Filmball sonst nicht reingekommen wäre. Ich wollte eigentlich nicht, aber dann hat man mich überredet und dann, weil da Fliegenpflicht ist. Ich habe gedacht, gut, dann kriegen sie einen aus Klopapier gemacht. Mal gucken, ob das geht. Und genau so was. Ich bin so reingekommen. Das zeigt auch die Lächerlichkeit dieser blöden Regel. Aber so ist das eben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Es geht im Film um die letzten Tage des Ötzi, wie sie hätten aussehen können, bevor er gestorben ist. Vielleicht können Sie diese letzten Tage mal kurz skizzieren.
Naja, am Schluss erzählen wir die Geschichte eines Jägers, der zu Hause hat, der in einem kleinen Dorf, in einer Dorfgemeinschaft lebt, der gleichzeitig auch noch so ein bisschen so okkultistischer Vater ist, also der im Grunde genommen auch alle Beerdigungen und Geburten begleitet und so. Das hat man so im Grunde genommen schon oft vermutet durch seine Tätowierung, wo man auch vermutet, dass es rituale Motive sind, warum man sich tätowiert hat. Das sind so Thesen auf jeden Fall. Aber wir fanden das also unheimlich interessant, das so zu erzählen. Und am Schluss passiert Ötzi halt was ganz, ganz Furchtbares und er geht auf die Reise, um rauszufinden, wer das eigentlich getan hat. Und dann auch sicherlich Rache zu nehmen. Und auf dieser Reise begegnen ihn viele Auseinandersetzungen auch mit sich selbst und mit der Welt, mit der Umwelt, mit der Natur, aber auch mit Kontrahenten. Und es ist eigentlich ein spannender Abenteuerfilm, würde ich sagen.
Nur fast ohne Sprache. Sie haben ja ganz eng mit dem Museum in Bozen zusammengearbeitet, wo der Ötzi ja auch liegt, diese Gletscher-Mumie. Wie nah ist diese Geschichte denn tatsächlich dran an der damaligen Zeit?
Ja, die Geschichte weiß man nicht. Also man weiß halt, wie er zu Tode gekommen ist. Ne? Das ist eigentlich eine
der ältesten. Durch einen Pfeil im Rücken.
Ne? Ja, genau. Das ist eigentlich die älteste Kriminalgeschichte unserer Menschheit, weil im Grunde genommen das der älteste Mensch ist, den man als so eine Feuchtmumie gefunden hat, die auch immer noch so gut erhalten ist. Aber er wurde einfach anscheinend umgebracht und das wirft natürlich viele Fragen auf und wir haben im Grunde eine Geschichte erfunden, die so hätte sein können.
Und er hatte ja auch, glaube ich, Ötzi, also diese Mumie, irgendwelche Abdrücke im Gesicht, von denen er dachte, es hat auch ein paar Tage vor seinem Tod wohl irgendeine Kampfhandlung gegeben.
Ja, genau. Also insofern kann man sozusagen davon ausgehen, dass es eine Auseinandersetzung gab und dass er Tage später auf jeden Fall von einem Pfeil getroffen wurde und dann die letztendlich mit zum Tode geführt hat, also der Fall. Und ich glaube, dass das natürlich total spannend ist, dann eine Geschichte, wie es hätte sein können. Und das mehr wollen wir ja auch gar nicht behaupten. Weil alles, was die Klamotten angeht, das Dorf, alles, was man sieht, alle Werkzeuge, die er hat, die Jagdutensilien, das ist ja auch belegt. Also das ist, du siehst ja teilweise auch im Museum genau diese Requisiten und diese Kostümfragmente sozusagen, die sie noch gefunden haben, die übrig geblieben sind und noch erhalten waren, wusstest du, wie er ungefähr gekleidet war. Und das ist total interessant.
Religion spielt in dem Film ja auch eine nicht unerhebliche Rolle. Die Toten werden in einer Zeremonie bestattet. Es wird eine wie auch immer geartete himmlische Macht angerufen. Die Mörder, die über Ötzis Sippe herfallen, die klauen das Heiligtum der Sippe. Das ist so eine Art Spiegelstein. Ist es verbürgt, dass es solche Formen von Religiosität damals schon gab?
Na, man weiß ja anhand von anderen Kulturen, wo man Knochenteile gefunden hat oder wo man auch Zeichnungen in Höhlen gefunden hat, dass Menschen schon immer Rituale gemacht haben. Das sind ja richtig, gibt es ja ganz viele Zeichnungen für Opfergaben und so. Man geht halt davon aus, dass jede Kultur so etwas hatte. Und man hat Ötzi gefunden. Ötzi war einfach der älteste tätowierte Mensch aller Zeiten, also 5300 Jahre ist das her und der hat, glaube ich, über 70 verschiedene Tätowierungen gehabt. Und daher zählt man halt eins und eins zusammen und sagt, warum sollen die nicht auch sozusagen Rituale gehabt haben, die Menschen zusammenhalten, die in einer Gemeinschaft oft entstehen und auch wir, unsere Gesellschaft, unsere Kultur ist ja auch an Religion und auch Tradition gebunden letztendlich. Und
aber am Ende wirft Ötzi dieses Heiligtum in den Gletscherspalt.
Ja, in unserer Geschichte. Das hat natürlich einen Grund auch. So.
Nämlich?
Naja, ich glaube, dass die Frage ist, ob sich das lohnt, dafür zu töten, getötet zu werden oder so. Also das ist ja, und wahrscheinlich nicht. Deswegen schmeißt er es weg. Deswegen kann man das auch auf heute gut übertragen, finde ich. Das ist eine ziemlich zeitlose Geschichte.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Eigentlich erstaunlicher Vogel, dass es vorher noch keinen Film über Ötzi gab. Bei den vielen Leuten, die da immerhin pilgern, um sich den Eismann anzusehen.
4 Millionen oder ich weiß gar nicht. Eine unglaubliche Zahl gab es, glaube ich, die da insgesamt über die ganzen Jahre da reingegangen sind. Also so eine unfassbare, vielleicht vertue ich mich jetzt, aber es waren unfassbar viele Menschen, die sich dafür interessieren und interessiert haben. Ja, klar, natürlich. Das ist schön, dass wir die Ersten waren jetzt erstmal.
Sie haben ja sich die Ötzi-Mumie auch angeguckt. Mhm. Wie war das für Sie? Das hat man ja normalerweise als Schauspieler auch nicht so oft, wenn man einen Historienfilm spielt.
Stimmt,
dass man quasi den Leichnam sieht.
Ja, das stimmt. Ja, interessant war das. Also ich fand vor allem aber auch noch interessant, die wirklich für mich waren die Werkzeuge und die Waffen auch interessant, weil das natürlich auch viel über ihn erzählt. Und erzählt, wie entwickelt die Kultur damals war. Und dass es weiß Gott nicht so war, wie man sich das als Klischee vorstellt. Steinzeit, Höhlenmenschen, Uga-Uga und irgendwie so ein selbstgebastelten Hammer in der Hand, sondern das waren, wir reden von Nähzeug, Nähte, Sachen zusammennähen, ganz ausgefeilte Systeme, wo die scharfen Messer drinne waren, die aus Stein geschnitzt wurden, geschliffen wurden, Pfeile hochentwickelt, Bogen. Also unglaublich entwickelt fand ich das.
Haben Sie vorher mit Pfeil und Bogen schießen können? Mussten Sie im Film machen?
Mussten wir lernen.
Haben Sie gelernt, richtig?
Ja, wir hatten richtig Unterricht, Bogenschießunterricht und so, weil eben wir auch blind sozusagen, also ohne hinzugucken, den Pfeil so richtig justieren, um dann den Pfeil abschießen zu können und das in einer Einstellung. Das musst du trainieren, das kannst du nicht einfach so machen.
Sie sahen ja auch aus, ja, wie man sich tatsächlich Ötzi damals vorstellt. Die Maske muss gigantisch aufwendig gewesen sein. Wie lange waren Sie jeden Tag in der Maske?
Ja, das war einfach wahnsinnig gut vorbereitet. Wir haben einfach tolle Leute gehabt, die die Maske gemacht haben, die Perücken gemacht haben. Bart hatte ich ja zum Teil wirklich richtig im Vollbart, wirklich wachsen lassen. Und wir haben ja nur so Teile noch dran geklebt, die so ein bisschen verfilzter sind. Aber sonst war es eine Perücke und so. Also das hat anderthalb Stunden ungefähr immer gedauert, jeden Tag anderthalb Stunden.
Viel Schminke im Gesicht.
Ja, Dreck vor allem auch.
Besser gegerbt hinzukriegen.
Ja, genau, sowas. Dreck und so Farbe, so Bräune von den Bergen.
Was ja auch spannend ist, ist die Sprache im Film, auch wenn nur sehr wenig gesprochen wird. Mhm. Ein renommierter Schweizer Sprachenforscher hat nämlich versucht zu rekonstruieren, wie Ötzi und seine Zeitgenossen damals eventuell gesprochen haben, wie das geklungen haben könnte. Das ist eine Art Vorform der rätischen Sprache, die damals bis ins dritte Jahrhundert im Alpenraum, im mittleren Alpenraum gesprochen wurde. Mhm. Können Sie mal einen Satz in Ötzis Sprache
sagen? Überhaupt nicht.
Haben Sie wieder vergessen?
Ich kann es sagen, ja. Bei mir ist es aber so, und das ist bei vielen Schauspielern so, man dreht irgendwas und dann hast du diese Sätze so eingeschweißt, irgendwie auch bei deutschen Texten oder so. Und sobald der Drehtag vorbei ist, schmeißt dein Gehirn das wieder raus und holt es auch nie wieder zurück.
Ist ja auch schwer, sowas zu lernen, denke ich.
Das ist schwer zu lernen. Und irgendwie das Gehirn entsorgt sich aller unnötiger Informationen. Zumindest in meinem Hirn ist es so. Vielleicht ist meins kleiner als bei anderen.
Aber so ganz viel Text war es ja auch nicht.
Nee, überhaupt nicht. Aber in dem Fall kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Aber Sie haben ja, glaube ich, den Film Der weiße Äthiopier gedreht. Ja. Der war vor Weihnachten zu sehen. Da mussten Sie ja auch Amharisch sprechen. Das ist eine von 80 Dialekten, glaube ich, 80 Sprachen, die in Äthiopien gesprochen werden. Mit deutlich mehr Text. Genau.
Deutlich mehr Text, ja, genau.
Also, wie haben Sie das gelernt?
Ja, das ist schwierig. Wir hatten halt einen äthiopischen Sprachprofessor auch, der uns sozusagen geholfen hat, diese Texte zu machen. Vor Ort war jemand da, also wie so eine Art Dialog-Coach, der eben guckt, dass es auch richtig ausgesprochen wird und so. Also das war wirklich schwierig.
Vor allen Dingen kann man dann natürlich auch nicht vom Drehbuch abweichen, wenn man in einer fremden Sprache spricht. Da müssen Sie sich wirklich an den Text halten.
Du musst sagen, was da steht. Ja, da kannst du nicht improvisieren oder so.
Mögen Sie eigentlich sonst nicht so, ne?
Nee, gar nicht. Aber das ist natürlich für so Rollen dann auch wichtig, eben, dass du das machst, weil da musst du dich eben dran halten.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Gedreht wurde, hatten wir schon erwähnt, an den Originalschauplätzen in den Südtiroler Alpen. Der Regisseur Felix Randau sagt, es gibt zwei Hauptdarsteller im Film. Der eine ist Jürgen Vogel, der andere ist die Natur. Sie als Berliner und Großstädter, wie haben Sie den zweiten Hauptdarsteller neben Ihnen, die Bergwelt, erlebt?
Ach toll, ich fand das eine echte Herausforderung. Wir wussten ja, wir müssen auch damit leben, was jetzt kommt. Ne? Also wir haben keine Chance, da ewig zu warten oder so. Wir drehen halt, egal was passiert. Und das war schon toll. Ich muss sagen, ich bin dankbar dafür, dass wir diese Umstände hatten und auch an der richtigen Stelle den Schnee auch hatten und so. Das hilft mir natürlich beim Spiel auch.
Also richtig Schneesturm, ne?
Ja, richtig, also Schneesturm. Und ich
laufen durch den Schneesturm,
ja,
der Schnee bleibt im langen Bart hängen.
Du kannst es ja gar nicht erzeugen alles. Also das ist ja etwas, wo du dankbar bist, wenn das wirklich eine Herausforderung ist, die du meistern musst und man das dann halt sieht.
Aber es sah halt auch nach enormer körperlicher Anstrengung aus.
Sie
mussten da diesen Gipfel erklimmen, sie mussten durch einen Schneesturm, sie sind durch einen reißenden Fluss gerannt.
Ja, und wir konnten an diese Motive ja auch nicht einfach mit dem Auto hinfahren. Das heißt, wir sind zum Teil ja wirklich auch, haben ja auch Wanderung hinter uns, bis wir überhaupt an dem Motiv waren.
Sie sind da nicht hingeflogen worden,
nein,
mit dem Hubschrauber?
Nein, nicht einmal sind mit dem Hubschrauber geflogen. Also das wäre auch absurd. Dekadent auch irgendwie gewesen. Nee.
Haben Sie sich da irgendwie körperlich fit gemacht dafür?
Ja, ich habe viel Lauftraining gemacht. Auch Höhen, also auch in der Höhe war ich immer joggen und so. Bin immer fast auf 2000 Meter gewohnt oder 1,7. Und das ist auch schon mal eine Umstellung, wenn du anfängst mit Laufen und dann da trainierst. weil es weniger Sauerstoff ist. Und der Körper stellt sich so. Aber die ganz hohen Sachen haben wir echt am Ende der Drehzeit auch gedreht, also 3,7. Und da hat es natürlich geholfen, dass wir Wochen vorher schon auf 2000 dann irgendwie waren und so eingependelt haben, um dann auf 3,5 zu gehen oder 3,7.
Da ist die Luft verdammt dünn, ne?
Ja, die Luft ist sehr dünn, ja.
Und so. Sie haben da oben eine Kampfszene gedreht.
Ja, das und du musst dann eben auch rennen und irgendwie berghoch. Man sieht es ja auch, wenn er da gerade am Ende dieser Verfolgungsjagd ist, dann geht das auch echt. Aber das ist schon, da atmest du schon viel, aber es ist auch irgendwie geil, es ist auch irgendwie eine Herausforderung.
Gehen Sie sonst auch mal gerne in die Natur, wenn Sie in Berlin sind?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch am Wochenende da immer wandern gegangen. Das ist natürlich schön, wenn du die Berge hast, dann musst du sie auch nutzen. So. Und auch so, ich bin schon gerne in der Natur, auf jeden Fall.
Wie kalt war es denn da oben auf 3700 Meter Höhe?
Ich glaube, das Kälteste war minus 18.
Sie haben in Norwegen mal gedreht, Gnade, das war glaube ich, ja, minus 32. Ja, also dann sind Sie ja Schlimmeres
gewöhnt. Im Schnitt, also es gab auch Tage, die waren minus 40, 48.
Also. Aber da durften Sie Funktionskleidung tragen, als Ötzi hatten Sie nur Felle an, ne?
Das stimmt.
Das waren ja auch quasi dem Original nachempfunden, was Sie da trugen. Hält es eigentlich warm?
Ja, das hält schon sehr warm, ich war auch sehr überrascht. Also eigentlich waren die Klamotten, die der Herr damals hatte, waren eigentlich echt ideal. Ideal, eigentlich wirklich ideal. Ich durfte natürlich oben, wenn wir bei 3,7 waren, habe ich diese Skiunterwäsche auch unter der Fellhose tragen können. Und das war dann eigentlich perfekt angezogen, muss man sagen. Ich habe eigentlich selten richtig gefroren.
Also für die nächste Wandertour wissen Sie, was Sie anziehen Fell, müssen.
Genau, Ziegenfell.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Der Regisseur des Films hat gesagt, er habe sich für die Rolle des Ötzi keinen anderen vorstellen können als Sie. Einfach, weil Sie so unverstellt natürlich sind vor der Kamera. Ja, weil man Ihnen abnimmt, wenn Sie einen Mörder spielen, wenn Sie einen Vergewaltiger spielen oder wenn Sie jetzt eben den Ötzi spielen. Ist es eine Naturbegabung oder ist es auch richtig hartes Handwerk?
Das ist eine schwierige Frage. Eine gute Frage, aber auch eine verständliche Frage. Aber für mich echt schwierig zu beantworten, wenn ich ehrlich bin. Also meine Theorie ist ja die. Ich habe ein Talent, wahrscheinlich, sage ich extra, das meine ich ernst. Dafür kann ich aber nichts, das glaube ich. Also ich glaube, ich habe irgendwas gekriegt, geschenkt von der Natur, vom lieben Gott, wer auch immer da oben oder wer auch immer da unten für verantwortlich war. Aber dafür kann ich nichts. Aber der Umgang jetzt mit diesem vermeintlichen Talent, dafür kann ich schon was. Also wie setze ich das ein, wie pünktlich, wie fleißig, wie ehrgeizig bin ich. Das habe ich mir erarbeitet. Also der Umgang mit meinem Talent und wie ich mit der Arbeit dann umgehe, das bin ich. Das andere habe ich geschenkt gekriegt. Deswegen kann ich auch nicht eingebildet sein und sagen, ach, guck mal, wie toll ich bin, weil dafür würde ich mich schämen. Weißt du, ich kann aber sagen, ich bin immer pünktlich, ich bin gut vorbereitet und ich bin ehrgeizig. Ne, so, da kann ich dann, wenn ich möchte, stolz drauf sein, aber nicht auf mein Talent. Und das ist nicht harte Arbeit.
Ihr Handwerk schulisch gelernt, in dem Sinne haben Sie ja auch nicht. Sie haben die Schauspielschule in München am ersten Tag direkt geschmissen.
Verlassen.
Was ist da passiert? Gab es da irgendwie einen Auslöser?
Ja, so eine Art Realisierung, ne? Also, dass ich so gedacht habe, was, da bin ich jetzt die nächsten Jahre? Auf gar keinen Fall. Das fühlte sich für mich damals wie Zeitverschwendung an. Ich wollte drehen, ich wollte ja gar nicht Theater spielen. Und ich meine, wir reden von einer anderen Zeit, ne? 84 habe ich angefangen zu schauspielern. Ich glaube, 86 war ich dann da in München und habe es probiert irgendwie und habe so gedacht, nee, das kann ich nicht. Ich kann jetzt nicht die nächsten 3 Jahre oder 4 Jahre in dieser Schule sein und Fechten lernen und Phonetik. Ich will Filme drehen.
Haben Sie sich da auch als Person deplatziert gefühlt?
Ein bisschen, ja. Ich war aber auch sehr jung, muss man sagen, ich war 17 oder so.
Die meisten waren dann wahrscheinlich auch schon älter.
Ja, ne? Und auch alle so auf diesem Künstlertrip. Und Künstlertrip bin ich ja null. Mhm. Ich sehe mich ja auch nicht als Künstler. Er ist ein Handwerker-Typ.
Sie haben schon öfters bedauert, dass es so wenige Schauspieler gibt, die auch aus dem Arbeitermilieu kommen,
genau.
Aus einfachen Verhältnissen.
Genau.
Sie selbst stammen aus einfachen Verhältnissen, sind 1968 in Hamburg geboren. Der Vater war erst Bergarbeiter, Kranfahrer, dann Kellner. Mhm. Die Mutter Hausfrau. Sie hatten wenig Geld zu Hause, viele Kinder. Sie kamen, wie so schön heißt, von der falschen Seite der Hamburger Stadtautobahn. Hamburg-Schnelsen.
Ja.
War Ihnen das als Kind bewusst?
Ja, naja, gut, ich weiß schon, dass ich echt arm groß geworden bin, so, ne? Das war mir schon klar.
Auch als Kind war Ihnen das klar?
Ja, das spürst du natürlich schon. Also wenn man eben Klamotten vom Sozialamt kriegt und nicht kaufen geht, sondern da in irgendwelchen Kisten wühlt und nach Pullovern guckt oder so, jetzt so als Beispiel, dann weißt du schon, dass das den anderen nicht so geht. Und wenn du als Einziger in der Klasse also so einen Bogen mit ausfüllen musst, weil deine Reise, deine Klassenfahrt wird vom Sozialamt bezahlt, dann ist dir das auch bewusst so. Das ist natürlich von Anfang an schon eine blöde Situation, weil du so einen Bogen mitnimmst, den die anderen nicht mitnehmen. Aber ich habe das nicht so empfunden als was Schlimmes, weil es gibt ja nur 2 Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder sich dafür zu schämen oder eben das zu nehmen, wie es ist eben. So, und zu sagen, ja gut, aber es ändert ja nichts. Also so,
trotzdem haben Sie schon oft gesagt, Sie hätten sich deplatziert gefühlt.
Ja, aber aus anderen Gründen. Nicht wegen dem Geld, also nicht wegen dieser finanziellen Sache, sondern eher wegen der perspektivischen Möglichkeit. Also wenn du in so einer Welt groß wirst und alles, was um dich herum ist und das sich alles nur dann nachher noch im griechischen Restaurant abspielt mit irgendwie Alkoholgetränken und an Mülltonnen sitzen und Kellerbrüche machen oder so. Also ich zumindest empfand mich da an der falschen Stelle. Also da wollte ich nicht sein. Und ein Bewusstsein dafür zu haben, dass man hofft, dass die Welt noch mehr bietet als das. So. Also da wollte ich raus von Anfang an. Das war schon auch eine ganz krasse Energie und so. Und ich bin ja nicht umsonst mit 15 ausgezogen.
Wenn es die Eltern nicht waren, die Vorbilder waren, hatten Sie irgendwelche Vorbilder damals als Jugendlicher?
Ja, es gab eine Sozialarbeiterin, die mir geholfen hat auf jeden Fall. Die war auf jeden Fall wichtig, weil die streng war. Und da war Kiffen auch nicht erlaubt. Also die hat gesagt, wenn du hier bekifft ankommst, kannst du vergessen, kannst gleich wieder weggehen. Ich wollte aber dahin und so. Und also da war klar, da kannst du den ganzen Scheiß nicht machen. Du musst irgendwie das anders machen. Und so, und das war eine Zeit lang für mich ganz wichtig. Aber auch da bin ich letztendlich irgendwann wieder ausgebrochen, weil ich auch das Gefühl hatte, da wirst du auch instrumentalisiert in gewisser Weise auf irgendeine Art. Aber es war ein wichtiger Schritt, um von bestimmten Sachen auch Finger zu lassen. Und zum Glück hatte ich ja die Schauspielerei, weil da hatte ich wirklich das Gefühl, das ist irgendwas, was mich mehr bewegt als alles andere. Das ist wahrscheinlich wie jemand, der irgendwie Talent hat für Musik, das selber aber gar nicht weiß. Und dann plötzlich eine Gitarre kriegt und 2, 3 Akkorde spielt und so ein Glücksgefühl dabei hat, was er vorher nie empfunden hatte, so in so einer Ebene, dass er selber irgendwas mit sich tut, was toll ist.
Sie hatten ja schon früh einen guten Draht zur Kamera, ne? Ja, mit 9 sind genau. Sie als Kindermodel entdeckt worden.
Ja, da war irgendwas mit mir und Kamera. Und das fand ich auch gut und nach wie vor ist es auch für mich so, dass Kamera wahnsinnig wichtig. Also die Arbeit mit dem Kameramann ist für mich auch sehr wichtig eigentlich.
Sie haben mit 16 haben Sie Ihre erste Rolle bekommen. Wurden Sie zufällig entdeckt oder haben Sie sich beworben für die Rolle richtig?
Nee, ich bin eigentlich in einer Agentur gewesen und die hat sich dann erweitert und hat dann sozusagen nicht nur für Modefotos und Werbespots vermittelt, sondern auch angefangen, sich für Film und so zu öffnen.
Also durch dieses Kindermodel.
Ja, die haben so eine Lizenz, glaube ich, auch bekommen, dann um für Film und Fernsehen zu vermitteln, Leute, Jungschauspieler, Kinder, Schauspieler, Darsteller. Und da wurde ich zum Casting eingeladen. Und Volker Maria Arndt, das war der Regisseur, der hat mich dann letztendlich gesehen und hat mich dann auch besetzt. Dann habe ich meinen ersten Film gemacht. Und das war so ein Kinofilm, wo ich so einen Straßenjungen gespielt habe. Und danach wollte ich nichts anderes mehr.
War das so diese Initialzündung für Sie, ja, dieser Film?
Ja, definitiv.
Aber leben konnten Sie damals wahrscheinlich ja nicht davon, ne?
Nee, aber ich bin ja danach gleich dann auch relativ schnell abgehauen. Also danach bin ich ja 16 geworden, habe mittlere Reife noch zu Ende gemacht und bin dann abgehauen.
Von was haben Sie gelebt erstmal?
Vom Modeln auch noch, also ein bisschen Modeln und ein bisschen das Geld, was ich da verdient habe, so gespart. Ich hatte, glaube ich, damals, ich weiß nicht, als ich weg bin aus Hamburg, habe ich 3.000 Mark dabei gehabt, was damals relativ viel Geld war und wusste, damit kann ich jetzt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine Zeit lang überleben, auch naiv gedacht. Aber ich habe ja in der Zeit dann auch in München schon wieder gedreht. Ich habe dann Fahren da gemacht mit Dominik Graf mit 17 und so. Ich hatte ja Glück, dass ich am Anfang ganz tolle Casting-Mädels getroffen habe, die damals in Deutschland eigentlich das ganze Casting bestimmt haben. Das war Risa Kees, Sabine Schroth und Andorte Brake. Andorte macht heute immer noch Besetzung. Und das waren so die 3 wichtigsten Casting-Frauen. Die haben sich eine Kartei geteilt, haben alle aber für unterschiedliche Filme besetzt, waren aber ganz irgendwie alle miteinander auch trotzdem verbunden, was es heute gar nicht mehr gibt. Caster sind immer sehr in Konkurrenz zueinander, aber das waren die irgendwie nicht. Und die haben mich aber alle 3 geliebt.
Also sie wurden von den richtigen Frauen geliebt. Das ist
ja, irgendwie haben die, glaube ich, die haben irgendwas an mir gefressen. Die fanden das irgendwie gut. Und die haben mir wahnsinnig viel geholfen, gerade in den ersten Zeiten. Und ich weiß noch, dass wenn ich, und ich hatte ja keine Agentur, ich habe ja alles alleine gemacht. Ich durfte ja noch gar nicht Agentur, weil ich ja gar nicht Schauspieler war. Ja, so in dem Sinne jetzt kein Gelernter. Und ich bin nie auf einer Schauspielschule. Und trotzdem konnte ich die immer anrufen und habe dann Risa manchmal gesagt, Risa, hast du nicht einen Job für mich? Ich bin schon wieder in der Küche so lange, weil ich auch in der Küche gearbeitet habe und die dann immer, ja, ich muss mal gucken, da gibt es so ein interessantes Ding und so. Also die haben eigentlich das übernommen, was heute eine Agentur macht. Für mich, das war toll, also waren tolle, die habe ich wirklich viel zu verdanken.
Sie haben später immer wieder gesagt, dass Sie daran glauben, dass man alles schaffen kann, wenn man es nur will, egal aus welchem Milieu man kommt.
Ja, das stimmt.
Hatten Sie diesen Glauben damals schon?
Ich hatte auf jeden Fall die Kraft, daran zu glauben von Anfang an und da glaube ich auch heute noch dran. Das ist auch etwas, was ich finde, was nicht nur jetzt das Milieu angeht, aber generell im Leben. Ich glaube, dass jeder das Recht hat und auch die Chance hat, sich neu zu erfinden. Ob das jetzt Menschen mit Problemen sind oder nicht, psychisch oder was auch immer. Ich glaube, du kannst selber sehr, sehr viel tun. Du musst nur daran glauben und das sollte auf jeden Fall was Positives sein, was du willst, weil ich glaube, so eine positive Energie ist einfach doch auch echt stark. Also dieser Glaube daran hat mir viel Kraft gegeben, auch Dinge auszuhalten und durchzuhalten und auch zu machen, zu bewältigen. So.
Eine prägende Figur, hatten wir ja schon gesagt, war für Sie der Schauspieler und spätere Tatortkommissar Ritchie Müller. Wie haben Sie den kennengelernt?
Auf seinem 30. Geburtstag eigentlich, weil ich habe ja damals meinen ersten Film mit Claude Oliver Rudolph gemacht. Und Ritchie war damals ja in dieser Clique mit Claude und alle befreundet. Die haben so diese Bochumer Clique, nennt man das, ein bisschen das proletarische Schauspiel. Und ich habe ihn damals in Hamburg schon mal, beim ersten Film kam er irgendwann mal angefahren mit so einem amerikanischen Limousine ans Set, wo wir waren. Hallo und so. Und dann habe ich ihn an seinem 30. Geburtstag in München nochmal das wirklich richtig kennengelernt. Und da war ich ja 15, 16.
Die war noch richtig jung.
16. Ne? Und da haben wir uns beide irgendwie so gut verstanden und so, dass wir dann die ganze Zeit dann, während er in München war, jeden Tag miteinander verbracht haben. Und irgendwann war klar, ich muss mich eh in Berlin anmelden. Und Ritchie hat in Berlin gelebt. Da kann ich mich bei dir anmelden? Erst wohnsitzig, weil ich nicht zur Bundeswehr wollte. Und dann so, ja klar, ist gar kein Problem und so. Und dann bin ich mit ihm zusammen von München nach Berlin gefahren und nie wieder zurück.
Sie sind einfach in seiner Wohnung geblieben.
Und dann hängen geblieben, ja.
Was haben Sie von ihm gelernt?
Ach, Ritchie war so eine Ersatzvaterfigur, sage ich mal. Weil ich meine, er ist ja eigentlich nur 14 Jahre älter als ich. Aber er hatte so eine, ich kannte so, bin ja sehr früh weg von zu Hause. Und so bei mir zu Hause war er ja nicht so toll. Deswegen war das für mich so jemand, der, ja, wo du eben so dich auch reiben kannst, ne? Der so eine Meinung hatte und die auch durchgesetzt hat. Und so Ritchie ist schon eine sehr, sehr starke Persönlichkeit.
War das so eine Chaos-Männer-WG? Oder
Chaos würde ich gar nicht sagen. Ritchie ist schon sehr ordentlich so, aber wir waren auf jeden Fall trotzdem in gewisser Weise auf einer anderen Ebene Chaoten. Und das war für mich toll, da konnte ich mich ausleben irgendwie. Ich war noch so jung. Und Ritchie hat mir auch so ein bisschen mit den Mädels und so. Weißt du, so diese ganzen Tipps, die man so braucht als Junge.
Der Vater macht.
Ja, ja, genau. Das alles konnte ich sozusagen von Ritchie mitlernen. Oder zumindest mir angucken und immer gucken, was finde ich jetzt gut daran, also was übernehme ich und was finde ich nicht so toll auch. Das ist ja auch toll. Wenn jemand hast, der eine bestimmte Präsenz hat und eine Stärke hat, kannst du dir auch immer aussuchen, was du davon nimmst und was du auch weglässt. Und da war Ritchie echt eine markante, wichtige Person in meinem Leben. Und ja, auch schön, dass wir jetzt auch, ich war auf seiner Hochzeit, Ritchie hat jetzt auch mal geheiratet. Und das war irgendwie toll. Es war irgendwie schön, ihn auch zu sehen nach all den ganzen Jahren, so lange, wie wir uns kennen. Was wir schon alles durchgemacht haben und auch erlebt haben, ist legendär. Da kann man eigentlich einen Zehnteil davon machen und man würde sich nicht langweilen.
Hat er den Ötzi-Film schon gesehen?
Nee. Ich lade ihn ein zur Münchner Premiere dann. Weil wir werden auch eine Münchner Premiere auf jeden Fall machen. Und da freue ich mich schon, wenn er den guckt mit seiner Frau.
Wenn man auf diesen Ötzi-Film schaut, Ötzi wird ja getrieben von Rachelust, von Wut. Sie selbst haben mal gesagt, Wut sei für Sie ja ein ganz wichtige Antriebskraft als Schauspieler. Mhm. Wut auf wen oder auf was?
Ja, aber das ist im Grunde genommen, wenn man sagen kann, das ist vielleicht psychologisch zu erklären, jeder hat eine bestimmte Prägung in seinem Leben und bestimmte Dinge machen dich wütend und du hast nur zwei Optionen, damit umzugehen. Entweder du bist ein Opfer davon oder du benutzt diese Wut. Also du benutzt eine negative Energie und wandelst das in was Positives um. Und das habe ich immer versucht. Also eigentlich einen schlechten Start, diese Kraft davon zu nehmen und in was Gutes umzuwandeln.
Also die Wut quasi auf die ersten Lebensjahre.
Ja, auf die Herkunft und auf das, was da alles so passiert ist mit einem und was auch vielleicht zerbrochen ist oder so, aber was man eben trotzdem in was Positives umwandeln kann.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wenn man eine Umfrage machen würde, was fällt Ihnen bei Jürgen Vogel zuerst ein? Würden vermutlich die meisten Befragten erstmal sagen, ein toller Schauspieler und dann die Zähne.
Ja, oder genau andersrum.
Sehen Sie das inzwischen als eine Art Markenzeichen, Ihr Gebiss?
Ja, das ist definitiv ein Markenzeichen. Aber das ist ja auch okay. Ich finde es nur sehr lustig, dass ich gerade bei Ötzi, wo ich einen Steinzeitmenschen spiele, man könnte ja jetzt frötzeln und sagen, ja, guck mal, da muss der mit seinen Zähnen nicht viel machen. Aber ich trage bei Ötzi ein Gebiss. Das finde ich lustig.
Weißt du? Warum eigentlich?
Ja, weil die Zähne nochmal anders waren von der Farbe und die waren ja schlecht. Also er hatten ja nicht so wahnsinnig gute Zähne. Er hatte ja auch Karies ganz viel und so. Und wir haben gedacht, ich habe einfach wahnsinnig gesunde Zähne. Das muss man einfach dazu sagen. Auch wenn das Bild, das Erscheinungsbild anders aussieht. Aber ja, nicht schmutzig, sondern also einfach von der Stellung der Zähne.
Ja, und wenn da Lücken sind, kann man die auch besser putzen. Genau. Dann kommt man besser dazwischen.
Ja, zum Beispiel.
Zahnärzte finden das ganz großartig.
Zahnärzte finden das toll. Da gibt es ja ganz tolle Bürsten, die man benutzen kann. Dann. Und bei mir sind sie ein bisschen größer als bei anderen. Aber es ist auf jeden Fall sehr lustig. Und ich mag meine Zähne. Für mich war immer klar, das gehört zu mir. Ritchie hat auch eine relativ große Nase. Er hat sich auch nie die Nase kleiner machen lassen, weißt du. Und ich habe halt merkwürdige Zähne. aber die lasse ich mir nicht wegmachen.
Sie haben noch was mit Ötzi gemein. Sie haben ja schon gesagt, Ötzi hat wahnsinnig viele Tattoos. Mhm. So viele haben Sie nicht, 80 wie er.
80 habe ich nicht, obwohl, wenn man die alle zusammenzieht, mein ganzer Arm ist ja tätowiert bis hier, also komplett zugestochen. Also
oh ja, ich krempel das Hemd hoch. Ja.
Es sind schon einige, aber die sind bei Ötzi gar nicht zu sehen. Wir mussten die ja überschminken und haben ja diese Strichcodes, nenne ich das jetzt mal, ja auch da geschminkt, aber man sieht es kaum in dem Film, weil es gibt nur eine Szene, wo ich oberkörperfrei bin, das ist am Anfang.
Es fällt nicht auf, ja. Mhm. Sie haben das Wort Halunke da stehen. Mhm. Wieso haben Sie sich ausgerechnet Halunke dahin tätowieren lassen?
Schönes Wort.
Er ist fast so tot wie Ötzi, ne?
Genau, und deswegen habe ich auch gemeint, es ist ein aussterbendes Wort und ich mochte das sehr. Halunke beschreibt mich ganz gut. Genau. Halunke ist ein ganz lustiges Wort. Man muss da lächeln.
Ja,
man weiß, es ist eigentlich ein Bandit, aber es ist eigentlich irgendwie auch mit einem Lächeln verbunden, wenn man das sagt zu jemandem. Das sagt man sehr oft zu Kindern.
Du kleine Halunke.
Ja,
wenn wir nochmal auf die Uhrzeit zu sprechen kommen. Mhm. Ötzis letzte Mahlzeit konnte ebenfalls rekonstruiert werden. Was hat er gegessen?
Ich glaube, Beeren waren das viel, ne? Beeren und noch irgendein Stück Fleisch oder so. Mhm. Trockenfleisch oder sowas, denke ich mal.
Haben Sie das auch im Film gegessen?
Ja, Beeren haben wir gegessen. Trockenfleisch habe ich jetzt nicht gegessen. Aber kann man natürlich machen, wenn man das sehr mag. Aber ich bin jetzt nicht so ein großer Fan davon, obwohl es nicht schlecht schmeckt.
Ich habe mir sagen lassen, dass Sie ein guter Koch sind. Sie haben ja auch mal im Restaurant gearbeitet.
Ja,
was kochen Sie gerne?
Auch handfestes Zeug. Ich kann Wiener Schnitzel ganz gut, den Kartoffelsalat ganz gut. Ich habe aber im Österreicher damals gearbeitet, 3,5 Jahre. Deswegen geht es ganz gut. Aber es gibt auch leckere Nachspeisen, Topfenknödel.
Probieren Sie auch mal gern was Neues aus?
Ja, klar, natürlich. Ich koche jetzt nicht nur ein Gericht. Also ich koche, wenn ich koche, koche ich. Ich mache immer die ganzen Braten im Weihnachten und so. Aber ich mache das ganz gerne. Soßen finde ich sehr gut.
Ich habe für Sie jetzt ein kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife hier mal rein. Sie bekommen von mir nämlich dieses Original Ötzi Kochbuch. 35 leckere Rezepte vom Fünf-Steine-Koch sind da drin. Und allesamt aus Lebensmitteln, die es schon in der Jungsteinzeit gab. Ja.
Das finde ich ja super.
Ich wünsche Ihnen guten Appetit, zum Beispiel mit Steinbock-Ragout mit gekräuterten Einkornbrei.
Das ist ja lustig. Vielen Dank.
Weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
Dankeschön.